Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Also wenn ich das hören würde, dann würde ich sagen, hä, was meint der? Was? Kann man sich alles gar nicht vorstellen. Also weshalb auch das Ganze? Und wir hatten in den letzten Predigten ein bisschen versucht, mal eine Linie von der Bibel, vom Alten Testament aufzuzeigen, wie die Sünde in die Welt kam, wie so der Anfang da war, von dem Samen der Frau, von dem Löwe, von dem Alpha und jetzt das Omega. Und jetzt haben wir 6 Wochen bis Ostern. Und ich hoffe für mich und für euch, dass wir da weiterkommen und dass vieles wieder klar wird, wer eigentlich Jesus ist. Es geht ja um den Retter. An Weihnachten wird ja angekündigt, der Retter, der die Menschen retten wird. Und an dem Retter bin ich hängen geblieben, weil ich schon merke, das ist so, weiß nicht, wie es euch geht, das mit dem Retter, ja, das ist schon nicht so konkret halt, ja. Also nicht so greifbar. Wer von euch hat aktuell das Gefühl, ich brauche jetzt einen Retter? Also ich habe mal das Bild genommen, mein Onkel wäre vor kurzem fast ertrunken beim Schwimmen. Ja, ist er, abends war er noch draußen und hat gedacht, er schwimmt dann noch eine Runde und auf einmal hat ihn so gepackt und er wäre schier ertrunken. Ja. Wirklich. Und deswegen, das ist ein super Bild. Ja. Stell dir vor, du bist ein guter, fitter Schwimmer. Ist auch ein guter Schwimmer. Und du denkst, hey, jetzt gehe ich abends noch aufs Meer raus und schwimme eine Runde. Und da hinten sind so die Baywatch, kennen vielleicht uns die Rettungsschwimmer, ja. Und am Rand, ah, die sollen doch, ich schwimme alleine raus, ich brauche da niemand. Ja, komm, lass die mal, die sollen sich wegen um die Herzschwimmgruppe da kümmern, die da los ist. Oder die noch wegen unsicher sind, denen noch mal ein bisschen Schwimmunterricht geben. Aber Leute, ich bin da fit hier, ich schwimme da raus und kein Problem, ne. So fühlt sich das doch an als Schwimmer, ja. Und erst, wenn es einen Anlass gibt, dann auf einmal wird diese Sache mit dem Retter natürlich nochmal viel greifbarer. Mein Onkel erzählt, wie er da draußen war und auf einmal wurde da runtergezogen und dann fängt er an, da zu schreien und versucht, über Wasser zu halten und irgendwie da rauszukommen und keine Chance. Keine Chance. Der Sog war so arg, dass er da runtergezogen wurde. Ja, was machst du jetzt? Und hat dankbarerweise ein richtig krasser Sportschwimmer gesehen und hat sich auf den Weg gemacht, den da rauszuholen. Und schwimmt da in einem Eiltempo hin, der so viel Kraft hatte, diesen Sog zu überwinden und den da rauszuholen. Jetzt hat aber mein Onkel da nicht gedacht, ah, wenn der mich jetzt aber rauszieht, dann muss ich mich auch noch bedanken vielleicht bei dem. Und will ich das überhaupt, dass er mich da anfasst? Und der, versteht ihr, die ganzen Fragen sind weg. Wenn einer in dieser Not ist, dann willst du gerettet werden und machst alles, was dem hilft und der gibt alles, um dich da rauszuziehen. Dann ist es konkret. Aber das mit dem Retter, da denken viele, das ist ja noch weit weg. Und ich bin doch selber groß. Aber bei Gott geht es um was ganz Großes. Und das ist immer das Schwere für uns auch so zu greifen. Es wird nämlich der Tag kommen, da werden wir alle den Retter brauchen. Ja, mein Bild ist so, ich schwimme raus aufs Meer. Und wenn ich da am Anfang jung und fit bin und erholt bin, dann no problem. Aber es wird der Tag kommen, da verlässt mich die Kraft, da bin ich alt. Und dann brauche ich da jemanden, der mich da mehr rauszieht und abholt aus dieser Welt. Und das ist aber gefühlt zu weit weg. Ja, ich glaube, keiner von euch denkt daran. Und deswegen immer wieder diese Erinnerung, Mensch, bedenke, dass du sterben musst, dass du klug wirst. Aber ich habe das oft nicht auf dem Schirm. Also ganz realistisch. Und deswegen für mich völlig nachvollziehbar, dass ein Großteil der Menschen vielleicht den Retter im Hinterkopf hat. Vielleicht da gibt es was, aber hey, tranquilo, das reicht schon noch, ja. Aber das Interessante ist, dass Gott uns ja nicht loslässt. Also, dass er eigentlich schon viel früher ansetzt, dass wir klarkriegen sollen, dass er der beste Rettungsschwimmer ist, der vor allem mit uns auf diesem Weg in dem Meer unterwegs sein will, mit mir durchs Leben gehen will. Und deswegen viele, viele Fragen klärt, damit wir ein riesengroßes Vertrauen in dem haben und sagen, hey, ich möchte, dass du die ganze Zeit dabei bist, weil der das ja kann und das machen will. Und dass wir diese Dinge klarkriegen, dass wir am Ende unser Leben immer wieder neu oder überhaupt in seine Hand legen. Und so kommen wir jetzt nach diesem Vorspann und auch der Begründung für die Reihe langsam zu meinem heutigen Text, zu der heutigen Begebenheit. Und zwar ist es so, dass wir jetzt einsteigen in diese letzte Woche von Jesus Und er war da unterwegs Richtung Jerusalem und da waren viele unterwegs, so Festpilger. Es gab da nicht so viele Straßen und nicht so schnelle Autos. Das heißt, man hat sich da im Laufe des Jerusalem-Nähe, haben sich da Leute immer mehr so, wenn man vielleicht so ins Stadion geht, ja, wenn man zum VfB geht und da ist ausverkauft, dann ist hier im Backenang noch niemand, aber je näher man ans Stadion kommt, ne, desto mehr Leute machen sich da auf den Weg und desto mehr sieht man. Und so müsst ihr euch das ein bisschen vorstellen, auf dem Weg nach Jerusalem. Viele waren mit unterwegs und dann passiert noch die Bartimäus-Geschichte. Und dann sagt er noch vorher diesen einen Satz. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich zu dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein eigenes Leben zu geben als Ersatzleistung für viele. Leben geben, Ersatzleistung auch wieder. Keine Ahnung, was meint denn der mit solchen Sachen her? Aber das mit dem Dienen, das hat man schon mal kapiert. Also das haben die Leute ja viel miterlebt. Das war greifbar. Und da tut man sich auch leichter. Also mir geht es wirklich darum, wenn ich an meinem christlichen Glauben denke, dann geht es mir immer darum, was hat der für mich für eine Bedeutung? Wo ist dieser Gott relevant in meinem täglichen Leben? Und nicht nur eine Frage für die Zukunft. Und deswegen will ich die Dinge verstehen. Und manchmal bringt er was durcheinander, bei mir ganz viel und manchmal sortiert es wieder. Aber Christsein ist was Konkretes, was Greifbares. Und dieses Dienen, das hatten die Leute verstanden. Seine Wunder, seine Reden, das haben die Leute in Bann gezogen. Er hat ja Kranke gesund gemacht, das hat sich ja regelrecht rumgesprochen. Also musst du, wenn du liest, die haben von überall, wo er da war, die Kranken gebracht, dass er, hey, völlig überfüllt war und hätte den ganzen Tag nichts anderes machen können. Und man wollte ihn hören. Man wollte ihn hören, weil der hatte Neues zu sagen. Der hatte eine Hoffnungsbotschaft. Und auf einmal haben wir das Gefühl gehabt, da kommt wieder Perspektive auf. Weil die Israeliten damals, die hatten ein riesen Problem. Das kennen wir gar nicht, ne? Weil wir leben ja alle hier in Freiheit. Die lebten in einem Land, was von den Römern besetzt war. Ich bin auch erst so langsam am Kapieren, was das eigentlich bedeutet. Wenn du in einem Land lebst, wo andere über dich herrschen und dich kontrollieren und bestimmen. Und natürlich dann irgendwann die Hoffnung endlich, wann sind die endlich mal weg? Also wenn ich einen Retter brauche, dass er mich von den Römern da rausrettet damals, ja. Und die Hoffnung, da kommt der Messias zu seinem Volk, das so unter Druck steht und würde die endlich von den Römern befreien und die vernichten. Und dann diese zerstreuten Stämme alle da wieder zusammenbringen, diese 12 Stück. Und dann bauen wir am Tempel wieder auf dem Zieh und den neuen Tempel wieder auf. Der steht ja noch, Entschuldigung. Dann sammelt sich da alles. Auf jeden Fall kommen sie. Das ist so die große Hoffnung. Und was wäre das, wenn die Römer weg wären? Für ein Geldbeutel allein. Ein paar 500 Euro mehr oder keine Ahnung, wie hoch die Abgaben waren, ja. Was sie alles immer gebraucht haben und mitgenommen haben, wie die das Land ausgebeutet haben, wie du da unter Druck gesessen bist. Und dann die ganze Rechte, das haben die alles vorgegeben, was hier Recht und Ordnung ist. Deswegen auch als Jesus gekreuzigt wurde, das haben nicht die Juden bestimmt, sondern das haben die Römer bestimmt. Das haben die bestimmt. Wenn es nach der jüdischen Obrigkeit gegangen wäre, wäre der wahrscheinlich schon längst vom Tisch gewesen. Also die Erwartung war damals wirklich greifbar, tief emotional, weil es so das Leben dominiert, dass man unter diesem Druck von den Römern stand. Und das ist konkret, das ist wirklich konkret. Und wenn wir das im Hinterkopf behalten, verstehen wir viel mehr, was in der heutigen Geschichte passiert und in der letzten Woche von Jesus. Die letzte Woche, bevor er gekreuzigt wurde. Um das geht es jetzt, und zwar aus dem Markus-Evangelium. Das ist so der große Teil auch der Bibel, so, der uns beschrieben wird. In den vier Evangelien kannst du sagen, wenn jetzt das Markus-Evangelium ist, dann ist ein Drittel davon ist allein die letzte Woche von Jesus. Und das ist fast in jedem Evangelium so. Deswegen lohnt sich das jetzt zu lesen. Also wenn ihr Lust habt, mitzugehen und vielleicht schon vorzulesen, ab Kapitel 11 im Markus-Evangelium, darum soll es in den nächsten Wochen gehen. Und es ist es eine Woche im Vergleich zu den Jahren, was uns da vorher beschrieben wird. Eine kleine Woche. Und bis dahin hatten die Menschen, die in Israel gelebt haben, eine Ahnung, so ein Gespür für Jesus. Das ist kein gewöhnlicher, würde man bei uns sagen. Der vollbringt Wunder, der redet besondere Worte, Der hat die Gelehrten damals völlig ausdiskutiert. Und er schafft es, Menschen zu mobilisieren, Menschen anzuziehen. Also, dass Menschen zuhören, Tausende, und dass sie mit ihm mitgehen, das ist ja der Wahnsinn. Was liegt jetzt näher auf der Hand, wenn du das alles zusammen kombinierst, Leute? Das müsste der sein, der uns von den Römern befreit. Das müsste der Herrscher der Kämpfer sein. Und so ereignet sich folgende Situation aus Markus Kapitel 11. Ich lese mal die Verse. Und dort steht: Und als die Jünger und seine Truppe und alle, die da unterwegs waren, sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin näherten, sendet er zwei seiner Jünger. Und er spricht zu ihnen: Geht dort in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und zugleich, wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen ist. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand sagt: Warum tut ihr dies? So sagt: Der Herr braucht es. Und er sendet es auch gleich wieder zurück. Und sie gingen hin und fanden ein Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg und binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was tut ihr, dass ihr dieses Fohlen losbindet? Könnte ja jeder kommen, ne? So. Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren. Und sie bringen das Fohlen zu Jesus, legten ihm ihre Kleider auf und setzten ihn, und er setzte sich darauf. Und viele bereiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abgeschnitten. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen, wie wir gesungen haben: Hosanna, Hosanna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters Davids, Hosanna in der Höhe. Und er zog in Jerusalem ein, in den Tempel, und als er alles umgeblickt hatte, ging er, da es schon spät war in der Zeit, mit den 12 nach Bethanien hinaus. Also das ist der Text. Unglaublich, so schnell sich mal runtergelesen, was da alles passiert. Und es ist so, das war nichts Neues. Es erfüllte sich eigentlich jetzt, was die Propheten angekündigt hatten. In Sacharja 9, Vers 9 ist dieser Vers: Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Das hatten die im Hinterkopf, Leute, das hatten die. Der kommt nach Jerusalem, das wird der Anfang sein. Und dann noch die Festzeit, Leute. Also dann, wenn was los ist, wenn die Stadt randvoll war mit Leuten, dann muss es passieren. Und die singen das selber, ne? Die haben das kapiert, die singen das, ja, die Leute, da, die da mit Jesus unterwegs sind. Hosanna, eine Bitte an Gott, möchte, dass jetzt das gelingt. Und die haben das kapiert, Gott schickt ja selber, gepriesen, der da kommt im Namen Gottes, also im Auftrag Gottes. Der wird jetzt gepriesen und der soll das Reich unseres Vaters Davids wieder aufrichten. Vater David, eine sehr spannende Geschichte in der Bibel, haben wir alle im Rallye-Unterricht hoffentlich mal ordentlich studiert, gelesen. Und manche haben manche Ideen im Kopf, aber David, wisst ihr, David war der Ausnahmekönig im Alten Testament. Und so muss der Messias sein. Einer, der Menschen zusammenbringen kann. Der David, der hatte sich eine kleine Privatarmee aufgebaut. Der hatte so ein Charisma, so eine Ausstrahlung, dass er Menschen zusammenbringt. Und nur wer viele mitzieht, wer viele mobilisieren kann, der kann eine Revolution anzetteln und vielleicht die Römer abschütteln. Könnte das nicht jetzt Jesus sein? Nach dem Vorbild des König Davids, dieser großen Königsfigur, die Gott so viel Potenzial, der hat auch so viel Potenzial, der war so ein Überflieger, eine Person mit Ausstrahlung, mit Charisma. Wisst ihr, wenn der hier reinkommen würde, würden alle gucken. Und der hat echt was drauf gehabt. Wenn ihr mal nach Ludwigsburg geht, ins blühende Barock, da ist am Ende so eine Goliath-Figur. Dieser riese Goliath, ne, die haben die richtig groß gebaut. Und da ist der kleine David. Und er war der sich gegen den getraut hat zu kämpfen und hat ihn am Ende besiegt. Und dann sein Charakter, seine Auszeichnung, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das sind bis heute die Kriterien, die vor Gott gelten, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu sein. Das ist der König David. So einer soll kommen, nach dieser Art sozusagen. Und wisst ihr, wenn ich damals gelebt hätte, Und wenn ich, vermutlich gab ja auch nicht so viele Bücher und alles, also die Leute hatten schon die Geschichten der Bibel präsent, da wäre wahrscheinlich Jesus auch meine Hoffnung gewesen. Und man darüber sprach, ist der nicht in dieser Königslinie von David? Und David, wisst ihr nochmal, der ist ein Kriegskönig. Also David, wenn du an David denkst, musst du an Krieg denken. Der am Anfang als Freiheitskämpfer, und der hatte sein ganzes Leben hindurch nie Ruhe. Der hatte immer Krieg. Erst bei Salomo, seinem Sohn, wurde es ruhiger. Aber bei dem war immer Krieg. Das habe ich im Studium gelernt. David war der Kriegskönig. Und jetzt soll der kommen nach der Weise von David. Also, klar, Jesus muss doch jetzt ein Befreier sein, oder? Und jetzt der Zeitpunkt. Jetzt dieses Eselthema. Diese Eselfohlen. Einer, der auf einem Esel kommt und darauf reitet, das muss er sein. Da hat man gewartet. Also so außerbiblische Rabbiner schrieben, wer einen Esel im Traum sieht, hofft auf das Messiasreich. Siehe denn, dann kommt's. Und das ist der Verweis auf Zacharia. Also ich habe heute noch von keinem Esel geträumt. Also mir ist noch nie passiert, weißt du, das war ich schon mal gewesen, ja. Aber es gab ja damals noch keine Autos, keine LKWs. Und es war schon eins der Haupttransportmittel in irgendeiner Weise. Also es ist, Welt war schon klein, als dass man von dem Esel träumen könnte, schon mal gewesen sein, ja. Aber jetzt ein Eselfohlen. Jetzt schreibt er hier, juble laut, Tochter Zion. Jauchze, Tochter Jerusalem, sagt Zacharia. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reiten, und zwar einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und genau so ist es passiert. Da bringen die, an dem Haus steht eine Eselin und ein Esel, und dann nehmen die Jünger das Eselfohlen mit und bringen das zu Jesus, und da war noch nie einer drauf. Und das ist ja schon eine Kunst. Also ich bin wirklich kein Eselkenner, ich gebe da wirklich null aus, aber was ich gelesen habe und so Grundahnung, also man kann sich auf so ein Tier nicht einfach draufsetzen und losreiten, das funktioniert normal nicht. Man muss Tiere dran gewöhnen, an die Lasten, man muss sie einreiten und so weiter, ja. Und jetzt stellt euch vor, jetzt bringen die das Eselfohlen, dann legt da so ein paar Leute ihre Jacke drauf und dann steigt da Jesus drauf. Da würde ich jetzt denken, na, jetzt fängt Bullriding an so. Dass der hochhüpft und Jesus da runterschmeißt und dann steigt er drauf und nichts passiert, nichts. Der Esel, das ist ein Wunder für sich schon, der Esel bleibt ruhig und dann reitet er in die Stadt hinein. Und wer sich jetzt auskennt, da muss doch klar sein, das muss doch der sein. Das muss doch der sein. Ich habe jetzt keine Bilder, weil ich mal eure Fantasie ein bisschen mitnehmen will. Und jetzt stellt euch vor, jetzt sitzt er auf dem Esel und dann sitzen die Menschen, sind da in diesem Weg nach Jerusalem hinein und dann plötzlich kommt ein Enthusiasmus auf und eine Stimmung, das muss er sein. Und dann haben manche Zweige dabei, die sie mitnehmen wollten nach Jerusalem, werfen die auf den Boden und andere ihre Kleider und die nächsten reißen vom Baum, vom Nachbarn da, seinem schönen Baum, Zweige weg und legen die hin. Und dann reitet da Jesus hinein. Hoffnung. Das ist doch konkret, oder? Revolution. Jetzt muss es doch losgehen. Das ist jetzt mit dem Stadtschuss die Römer endlich weg. Und so scheint es auf der Hand zu liegen. Und dann ist dieses eine Wort. Dann ist dieses eine Wort, was so klar schien, auf einmal alles durcheinander bringt. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, ja. Und jetzt kommt's, demütig. Man kann auch übersetzen, niedrig und elend, sanftmütig. Auf einem Esel reitend, auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Sanftmütig, demütig, niedrig oder elend kann man sogar sagen. Jetzt haben wir ein Problem. Ja? Jetzt haben wir ein echtes Problem, weil jetzt, was so klar schien, passt auf einmal nicht mehr. Wenn ein Befreier kommt, wisst ihr, wenn ein Befreier kommt, ja, kennst vielleicht von manchen Filmen, wenn die dann da so losgehen soll, was macht der? Der versucht, der Emotionen aufzupuschen, als sanft zu sein. Wenn einer befreien will, dann muss er gucken, dass die Menschen ihr Puls hochgeht, Da muss man das spüren in den Adern, da muss Aggression, da muss Lautstärke, da muss da was laufen. Aber jetzt steht hier sanftmütig. So kommt er, stell euch vor, auf dem Esel reitend. Und da kannst du ja so oder so draufsetzen, gell? Kannst du ja machen wie so eine Fußballmannschaft, wenn die so einen Titel gewinnt und dann durch die Straßen fährt mit dem Bus und dann stehen da alle oben und seine Pokal hoch und ja, yeah, und auf geht's und jubelnd und oh. Aber jetzt sitzt der da, sanftmütig, nicht so, applaudiert mir alle, ja, sanftmütig und reitet nach Jerusalem hinein. Sanftmütig. Das ist ein Wort, wo nichts mit weicher Wäsche zu tun hat, als auch, ja, aber Sanftmut ist ein Wort, das nichts mit Schwäche zu tun hat, sondern ein sehr positives Wort. Im Petrusbrief schreibt Petrus, ein sanfter Mensch, ein sanfter Geist, der ist, ist vor Gott sehr köstlich. Ein sanfter Mensch, ein sanfter Geist ist vor Gott sehr köstlich. Und das ist, würde ich sagen, der Wille Gottes, ein Wille Gottes für mich, für dich, dass wir sanfte Menschen sind oder werden. Matthäus 5 sagt Jesus, glücklich die Sanftmütigen, denn die werden das Land erben. Also sanftmütige Menschen sind glückliche Menschen. Und die Begründung, warum das so ein Ziel ist, so Bedeutung hat, weil Jesus so ist, weil das ihn ausmacht. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich und sanftmütig. Man erklärt Sanftmut eher am besten vom Gegenteil her. Rau, hart, heftig, zornig, aggressiv, streitsüchtig, boshaft. Das ist das Gegenteil von sanftmütig. So ein Mensch, würde ich sagen, ist unberechenbar und am besten großen Bogen machen, ne? Aber wenn ein Mensch sanft ist, milde, dann verbindet er. Dann schafft er Einheit, statt dass er Streit sucht. Dann bringt er Menschen zusammen und er hat eine Wirkung, die ausgeht, die weniger schwach ist, sondern eher stark. Und so kommt er als der sanfte König. Und das ist sein ganzer Charakter. Und deswegen auch diese eine der Lieblingsstellen von Christen. Nämlich Jesus sagt von sich, kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Und jetzt ist die Frage, wie muss der sein, wenn ich hingehe zu jemand und ich voll erladen, überladen, erschlagen bin? Gehe ich da zu jemandem hin, der aggressiv ist und laut ist und sagt, jetzt komm, stell dich nicht so dumm an, jetzt mach mal, zwick mal dein Hintern zusammen, reiß dich mal, Kalle, das wird schon jetzt... Oder? Würdest du da hingehen mit deinen Sorgen und Nöten? No, halt ich nicht. Auf keinen Fall, ja. Was aber, wenn der sanft ist und deswegen mir zuhört und dann so eine mächtige Ausstrahlung gibt von seiner Ruhe, die er ist, dass da was in mich fließt und auf mich wirkt. Und deswegen sagt er im nächsten Vers, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn... Und dann beschreibt er sich, wie er ist, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und so ist er gekommen in diese Welt hinein, sanftmütig. Und Ruhe finden für eure Seelen, die kommt klar dann zustande, wenn auch klar ist, was mit mir und mit meiner Seele ist, dass die gerettet ist vor dem Tod. Dass meine Seele ewig lebt und jetzt dieses Bild, ich schwimme aufs offene Meer hinaus, dass der einfach mitschwimmt, dass er einfach mit dabei ist. Mit allem, was an Rettungsausrüstung da braucht, wird es einfach alles da. Und so ist er nach Jerusalem eingeritten, sanft und ruhig und geht auf den größten Sieg zu, den die Menschheit je hatte, indem er die Sünde dieser Welt nahm. Am Kreuz den besiegt hat, dem den Kopf zertreten hat, der am Anfang da war. Aber ganz anders, wisst ihr, ganz anders, als die Menschen damals es sich vorstellen konnten. Ganz anders, als sie zugejubelt hatten. Und jetzt, wenn ihr weiterlest, und das hoffe ich für euch, dass ihr das tut im Markus-Evangelium, dann werdet ihr merken, dieses Sanftmütige, das zieht sich durch. Das zieht sich durch, bis er am Kreuz stirbt. Und immer mehr Menschen wird er enttäuschen. Die Schar, die mitgeht, wird immer kleiner werden. Am Ende bleiben noch ein paar Hansel übrig, die da am Kreuz stehen, weil alle eine andere Vorstellung von ihm hatten. Natürlich, es war der Heilige Geist noch nicht da und vieles war noch nicht klar. Aber Gott klarkriegen, das ist nicht so ein schnelles Ding. Das ist ein Weg, den Gott mit uns geht, ihn kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, damit er nicht nur so hin und wieder ich mal irgendwie Gott um was bitte und dann lasse ich den wieder laufen, oder, sondern wenn da was mit uns Tiefes entstehen soll, dann ist es oft ein langer Weg, wo ich ihn kennenlerne, wo ich mir ein Bild mache, wo Gott wirkt, wo er sich mir klar macht, sodass ich am Ende wirklich in all meinen Situationen ihn als erste Anlaufstelle suche. Und das klärt sich nicht in 2 Minuten, aber ich hoffe vieles für euch in den nächsten 6 Wochen. Und ich würde jetzt gerne für die beten, die gerade selber wirklich völlige Unklarheit haben, dass das auch passiert. Und dass wir auch für die, die vielleicht Angst haben vor Jesus, sagen, hey, ich habe immer Angst, dass der mir da irgendwie eine reindrückt oder reinwirkt oder irgendwas, sondern nein, der ist sanftmütig. Lasst uns beten. Und so sind wir hier, Jesus. Und wir kriegen so schwer so vieles von dir zusammen. Du bist einfach Gott, du bist einfach so über allem. Und du bist mächtig und siegreich, du bist das Alpha und das Omega, der immer sein wird. Und auch bist du ganz sanftmütig. Und ich bitte dich jetzt für alle die, die da vielleicht noch Angst haben von dir, die vielleicht die Furcht überwiegt, als die Liebe, die Nähe und die Sanftmut von dir, dass das klarer wird, Jesus, dass sie das ergreift und ausfüllt und dass sie eine Riesenfreude haben dran an dir. Und ich danke dir, dass jetzt bald Ostern ist und alles, was in den nächsten Wochen passiert, in den Texten, wo wir lesen, in den Fragen, die vielleicht neu aufkommen, was man vieles noch nicht verstanden hat, dass da manches klarer wird. Und dass wir uns einfach freuen, dass du neben uns gehst und mitgehst durch unser Leben hindurch. Und dass das Beste ist, was uns je passieren konnte. Amen.